Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Es kommt gar nicht so selten vor, dass Babys es bevorzugen, in der Nähe eines bestimmten Elternteils zu sein. Und wenn das andere Elternteil sie dann in den Arm nimmt, dann fangen sie manchmal plötzlich an zu weinen oder zu schreien. Und auch Kleinkinder zeigen manchmal eine deutliche Abneigung, wenn sie beispielsweise von Papa ins Bett gebracht werden und geben nicht eher Ruhe, bis die Mama erscheint. Wir wollen in unserer heutigen Folge darüber sprechen, warum das so ist und was das scheinbar abgelehnte Elternteil in einer solchen Situation tun kann.
Ja, so ein Verhalten ist natürlich extrem verletzend für den abgelehnten elterlichen Part, denn das Elternteil fühlt sich ungeliebt und zurückgewiesen. Ja? Manchmal geht es so weit, dass sich das entsprechende Elternteil dann sogar vom Kind zurückzieht. Das geschieht meist nicht aus Ärger, sondern eher aus Unsicherheit. Denn man fragt sich dann unwillkürlich, wenn mich mein Kind so vehement ablehnt, ja, dann warum soll ich mich dann weiterhin aufdrängen? Es will mich ja offenbar nicht.
Okay, lass uns mal ganz am Anfang darüber sprechen, warum das überhaupt so ist. Also eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt ja die Bindungspyramide. Mhm. Die Bindung zwischen den Eltern und ihrem Kind baut sich hauptsächlich innerhalb des ersten Lebensjahres auf. Wenn ein Baby frisch auf die Welt kommt, dann ist es ja erstmal an niemanden gebunden. Es sendet dann ganz unbewusste Signale aus. Es schmatzt beispielsweise, gähnt, regelt sich und so weiter. Und es hofft dann, dass diese Signale von seinen Bezugspersonen richtig verstanden und natürlich auch beantwortet werden. Und die Person, die diese Signale am feinfühligsten erkennt, und ihm dann gibt, was es braucht, wird nach und nach zur Bindungsperson Nummer eins.
Genau. Also Bindung baut sich im ersten Lebensjahr auf, aber auch weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass sozusagen das nur im ersten Lebensjahr ist und dann nie wieder. Also Bindung kann immer passieren, auch wenn das Kind noch 10 ist. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Aber ja, tatsächlich ist sozusagen das erste Lebensjahr da passiert sehr, sehr viel in diese Richtung. Und wenn es auf die Welt kommt, dann ist es noch nicht an sich gebunden, aber es hat ja schon relativ viel gehört von der Person, in dessen Bauch es war. Also so ganz ungebunden kommt es nicht auf die Welt. Aber du hast recht. Erstmal ist es dem Baby ganz egal, ob es jetzt die Mutter ist oder der Vater oder die Oma oder der Opa oder das Geschwisterkind oder die Co-Mama oder keine Ahnung, Adoptivpapa oder auch das Kindermädchen, ja. Blutsverwandtschaft bringt bei der Bindung erstmal keine Vorteile. Also wichtig ist einzig und allein die Tatsache, wie gut und wie schnell sich derjenige kümmert und alle Bedürfnisse des Neugeborenen erkennt und feinfühlig beantwortet.
Ja, und in vielen Fällen ist das die Mutter. Sie ist die allermeiste Zeit mit dem Baby zusammen und wenn sie es auch noch stillt, dann kann sie ihm ein ganz exklusives, wohlig warmes Kuschelerlebnis bieten, mit dem leider keine andere Bezugsperson aufwarten kann.
Das stimmt, das ist ein großer Vorteil, wenn man stillt. Der Bindungsforscher John Bowlby hat ja herausgefunden, dass es so eine sogenannte Bindungshierarchie gibt. Die ist im Prinzip aufgebaut wie eine Pyramide. An oberster Spitze steht die Bindungsperson Nummer 1. Und du hast recht, in vielen Fällen ist das die Mutter. Kann aber, wie gesagt, auch jede andere Bezugsperson sein. Dann kommt die Bindungsperson Nummer 2. Das ist häufig der Vater oder eins der Geschwisterkinder. Und darunter kommen dann die Bindungspersonen 3, 4 und 5 und so weiter.
Und je höher eine Person in der Bindungspyramide steht, desto inniger ist die Zuneigung des Kindes. Nummer 2 wird vom Baby oder Kleinkind wirklich sehr geliebt. Aber hier kommt der springende Punkt, eben nicht ganz so abgöttisch wie die Nummer 1.
Ja. Und das führt dazu, dass das Baby in Situationen, in denen es gestresst ist oder auch Schmerzen hat, tatsächlich immer die Nummer 1 bevorzugen wird. Also dabei reagiert der Körper einfach am schnellsten mit der Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin und die Beruhigung setzt dann sofort ein. Und bei allen anderen Bindungspersonen funktioniert das Trösten auch, aber es dauert halt ein bisschen länger. Ne? Also letzten Endes beruhigen sich Babys auch bei Bindungsperson Nummer 2 und 3 und 4 und 5. Aber diese Beruhigung setzt halt nicht sofort ein.
Und vor dem Hintergrund ist es natürlich verständlich, warum ein Kind vehement nach der Bindungsperson Nummer 1 schreit, wenn es in Not ist. Und ja, Not bedeutet aus Kindersicht durchaus auch ins Bett gebracht zu werden. Wenn wir Erwachsene Kopfschmerzen haben, dann greifen wir, wenn wir die Wahl haben, ja auch lieber zu dem Schmerzmittel, das sofort wirkt und nicht zu dem, das eben erst in einer halben Stunde wirkt. Mhm. Ist aber nur das Schmerzmittel da, das eben erst in einer halben Stunde wirkt, dann sind wir natürlich froh, dieses überhaupt nehmen zu können.
Ja.
Und genau so ist das bei den Bindungspersonen mit Nummer 1 und Nummer 2. Wenn die Bindungsperson Nummer 1 da ist, wird sie immer bevorzugt. Wenn jedoch nur Person Nummer 2 da ist, weil Nummer 1 beispielsweise arbeitet, dann klappt das Trösten und ins Bett bringen auch. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und vielleicht nicht ganz so reibungslos verlaufen, aber es funktioniert. Trotzdem ist das für das betroffene Elternteil natürlich schmerzhaft, dass es nur die Nummer 2 ist.
Genau, also ich weiß persönlich, wie schwer es ist, nicht traurig oder sauer zu werden, wenn das eigene Kind nicht zu dir will. Ich war bei einer meiner Töchter nur Nummer 2. Ich bin ja mit einer Frau verheiratet und wir haben beide gleichzeitig Kinder bekommen und meine zweite Tochter sozusagen ist nicht aus meinem Bauch und die, da war ich der Papa, sag ich mal, ja? So. Also ich war Bindungsperson Nummer 2. Und boah, das tut echt richtig weh und es kränkt auch das Ego, wenn man scheinbar nicht geliebt wird. Also mein Impuls war tatsächlich, mich irgendwie beleidigt zurückzuziehen und das Kind in Ruhe zu lassen, weil es ja offensichtlich mich nicht will, so. Also es hat mich einiges an Kraft gekostet, mich darauf zu besinnen, dass das, was ich an Verletzungen im Inneren spüre, sicherlich von ihr ausgelöst wurde, aber ja nicht von ihr verursacht war. Das hat ja andere Gründe.
Genau, dieses Gefühl der Kränkung, das hat seine Ursache häufig schon in unserer Kindheit. Mhm. Wenn Eltern ihre Kinder nicht bedingungslos lieben, dann verbiegen Babys und Kinder ihr originales Ich, um möglichst nah an das von denen, ja, was sie meinen, die Eltern sich wünschen, heranzukommen. Also die Teile des Kindes, die bei den Eltern nicht auf positive Resonanz stoßen, die werden im Inneren weggeschlossen und nicht ausgelebt, sodass nicht mehr das originale Ich weiter wächst, sondern ein verbogenes, an die unbewussten Wünsche der Eltern angepasstes Ich.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super, aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Das macht das Kind natürlich nicht absichtlich. Das ist eine Überlebensstrategie der eigenen Psyche. Wir sind so hilflos in den ersten Jahren nach der Geburt, dass wir alles dafür tun müssen, um von unseren Bindungspersonen geliebt zu werden.
Genau. Und das ist ja eine gute Strategie, aber es gibt auch ein Problem an dieser Strategie, nämlich, dass diese nicht ausgelebten Teile unserer Persönlichkeit, mit denen geht gleichzeitig eine starke narzisstische Kränkung einher, die eben ebenfalls in unserem Inneren gespeichert wird. Und ebenso wenig, wie wir normalerweise von den nicht ausgelebten Teilen unserer Persönlichkeit wissen, wissen wir da auch nicht, dass es da eine tiefe Kränkung in uns schlummert. Und wenn wir dann aber in späteren Jahren von jemandem, und sei es auch nur scheinbar, abgelehnt werden, dann kratzt das an dieser früheren Kränkung und wir reagieren besonders heftig. Weil wir diesen Schmerz nicht nochmal durchleben wollen, ziehen wir uns dann häufig unbewusst zurück von demjenigen, der uns offenbar nicht mag, und sei es unser eigenes Kind.
Das ist ja auch durchaus verständlich, und wenn es um Kollegen oder andere erwachsene Personen geht, dann ist das ja auch grundsätzlich nicht groß problematisch. Mhm. Schwierig ist diese Rückzugstaktik jedoch dann, wenn sie unsere eigenen Kinder betrifft. Mhm. Denn je mehr wir uns zurückziehen, desto weiter werden wir uns von unseren Kindern dann natürlich emotional entfernen und unsere Kinder sich auch von uns.
Ja. Genau, das ist das Ding. Man darf das nicht persönlich nehmen und man darf sich nicht zurückziehen. Das ist der zentrale Punkt. Ich selbst habe mir immer wieder, wenn meine Tochter geweint hat, weil ich sie zum Beispiel ins Bett gebracht habe, wirklich bewusst gemacht, dass sie mich nicht verletzen will und dass ihr auch gar nicht klar ist, wie sehr sie mich mit ihrem Verhalten verletzt. Also meine Tochter, die ja noch wirklich klein war, die folgte einfach nur ihrem Instinkt. Und sie hat die für ihr Überleben am besten geeignete Person ausgesucht, und das war halt meine Frau. Also sie hat aus ihrem Bauchgefühl heraus ohne Hintergedanken gehandelt. Und wenn ich sie jetzt da mit Nichtbeachtung gestraft hätte, dann wäre das nicht nur absolut unfair von mir gewesen, sondern ich hätte mich auch selbst bestraft, weil ich eben dann keine enge Bindung langfristig mit ihr aufgebaut hätte.
Genau, denn je stärker wir uns in solchen Momenten von unserem Kind zurückziehen, desto mehr leidet natürlich auch unsere Beziehung. Und wenn wir das nicht schaffen, unsere eigene Kränkung zu überwinden, dann senden wir immer wieder das Signal, ich liebe dich nur, wenn du mich liebst. Ich liebe dich also nicht bedingungslos. Gibt es aber eine oder mehrere Personen, die unser Kind eben dann doch bedingungslos oder zumindest annähernd lieben, dann werden diese unseren Platz in der Bindungshierarchie einnehmen. Und dann kann es passieren, dass wir eben nicht mehr nur die Nummer 2 sind, sondern vielleicht auch nur die Nummer 3 oder 4. Wir haben es also selbst in der Hand, wie nah wir emotional unseren Kindern kommen. Was können wir denn nun tun, wenn uns unser Kind scheinbar ablehnt?
Ja, also wir können uns erstmal tatsächlich bewusst machen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass uns unser Kind scheinbar ablehnt. Es bedeutet für den Moment einfach nur, dass es eine andere Person gibt, die das Baby betreut, die so ein winziges kleines bisschen feinfühliger war als wir. Oder aus dieser anderen Person fließt warme, süße Milch, und damit können wir leider nicht mithalten. Ja? Und um den Kontakt zu unserem Kind nicht gänzlich zu verlieren, ist es wichtig, dass wir uns auf gar keinen Fall gekränkt zurückziehen. Auch nicht, wenn das Baby einen vehement wegschiebt oder anbrüllt. Also es liebt uns ja trotzdem. Es liebt uns halt nur nicht so ganz exklusiv, wie es die Nummer 1 liebt.
Ja, und da ist es wirklich wichtig, am Ball zu bleiben und sich um das Kind zu bemühen, auch wenn man scheinbar abgelehnt wird. Und gerade dann sollte man sich seinem Kind zuwenden und geduldig herausfinden, was es denn gerade braucht. Bindung kann ja auch über viele verschiedene Wege aufgebaut werden. Und da liegt unsere Chance. Ganz elementar zum Beispiel ist echter, direkter Blickkontakt mit unserem Kind. Denn das fördert die Bindung zwischen zwei Menschen wirklich außerordentlich stark. Als Eltern halten wir unser Baby normalerweise ganz automatisch in einer idealen Position, um mit ihm zu kommunizieren. Aber auch bei älteren Kindern ist es wichtig, sich ihnen beim Sprechen zuzuwenden und in die Augen zu schauen. Jede Kommunikation, bei der wir abgelenkt sind, beispielsweise durch unser Handy oder den Fernseher oder auch eine Zeitung, die wirkt sich wirklich ungünstig aus. Denn nach und nach kann unser Kind dadurch dann das Gefühl entwickeln, ja, dass es offenbar nicht wert ist, dass wir das Handy weglegen. Und wenn wir mit unserem Kind sprechen, sollten wir wirklich zu 100% da sein und unserem Kind in die Augen sehen.
Und genauso ist es wichtig, feinfühlig auf die Signale unseres Kindes zu achten. Das ist nicht so leicht. Also an einem Kind oder einem Baby abzulesen, was es denn nun eigentlich will, ist tatsächlich, also muss man lernen. In den ganz früheren Generationen war das einfacher, weil die meistens in der Großfamilie irgendwie auf engstem Raum zusammen aufwuchsen und dann beim eigenen Heranwachsen mit anderen Kindern in Kontakt kamen und dann eben nebenbei gelernt haben, wie die Bezugspersonen auf bestimmte körperliche Signale des Babys reagiert haben. Aber wir wachsen ja normalerweise nicht mehr so auf. Aber tatsächlich ist es so, dass Babys schon ganz genau zeigen, was sie brauchen. Zum Beispiel zeigen Babys, ob sie gerade neugierig sind und spielen wollen oder ob ihnen alles zu viel ist und sie Ruhe brauchen.
Wenn sie nämlich in Spiellaune sind, dann schauen sie uns direkt an und gurren und quietschen, um uns quasi zum Spiel aufzufordern. Wir können sie dann sanft berühren oder streicheln oder eine Rassel bitte möglichst langsam vor ihrem Gesicht schütteln.
Genau, oder wenn das Baby das Gesicht zur Seite dreht, dann bricht es den Augenkontakt zu uns ab. Und das bedeutet, dass es erstmal genug hat. Also dann sind die Reize zu viel und es starrt eine Weile still Löcher in die Luft. Das kann echt lange dauern, also so 45 Sekunden lang. Und das ist der Moment, wo sich das Babygehirn quasi so eine kleine Auszeit nimmt, um nicht in die Krise zu geraten.
Und dann sollten wir unser Kind erst einmal in Ruhe lassen. Nach der Auszeit wird es sich dann uns wieder zuwenden und lächeln. Aber jeder Versuch, es aus dem Starren herauszuholen, indem wir es zum Beispiel ansprechen oder leicht schütteln oder mit den Fingern vor dem Gesicht schnipsen, die sind absolut kontraproduktiv, weil sie eben die Ruhepause des Gehirns unterbricht. Babys senden uns ja wirklich ganz viele kleine Signale, um uns mitzuteilen, wie es ihnen geht. Wenn dich das näher interessiert, dann schau doch mal in unser Buch Babys verstehen und gelassen begleiten. Darin haben wir ganz ausführlich über die verschiedenen Annäherungs-, Unruhe- und Erregungssignale geschrieben. Das ist super spannend und es hilft natürlich auf jeden Fall, feinfühliger auf unsere Kinder eingehen zu können.
Genau. Es gibt aber auch noch viel mehr, wodurch wir die Bindung stärken können. Zum Beispiel immer wieder mit unserem Kind zu sprechen. Also und natürlich auch ihm zuzuhören. Wir können einfach so tun, als würden wir kleine Dialoge führen. Also wenn unser Baby weint, dann sollten wir seine Gefühle in Worte fassen. Zum Beispiel können wir es auf den Arm nehmen und irgendwie flüstern, ja, das doofe Windeln wechseln, das gefällt dir wirklich gar nicht. Du bist jetzt ganz empört, dass ich das machen musste. Du sagst, ich mag das nicht und es tut mir leid. Ich weiß, du magst das überhaupt nicht, leider muss es manchmal sein. Also wir, auch wenn einem das vielleicht komisch vorkommt, wir sprechen mit unseren Kindern, als würden sie uns verstehen. Und wir übersetzen ihr Weinen auch in Worte, so als würden wir das verstehen.
Und die bisher genannten Punkte kommen übrigens ganz, ganz wunderbar zusammen, wenn ihr gemeinsam spielt. Also wenn unser Baby zeigt, dass es gerade spielbereit ist, dann können wir uns wirklich ganz vertieft darauf einlassen. Bei Kleinkindern klappt das Spielen am besten, wenn wir einfach neben unserem Kind spielen. Idealerweise gleich mit denselben Sachen. Wir dürfen dabei natürlich ruhig im Spiel versinken und es ist auch überhaupt nicht wichtig, dass wir dabei pädagogisch wertvoll agieren. Wir müssen unserem Kind auch nichts beibringen, das ist sogar eher hinderlich für den Floh. Unser Kind wird uns ganz genau beobachten und es wird uns dann nachmachen.
Genau, und bei etwas größeren Kindern, so etwa ab 2 Jahren, da kommen wir dann meist stärker in eine Interaktion. Also wir können zum Beispiel Kaufmannsladen spielen und wirklich hunderte Male hintereinander Wurst, Käse und Milch einkaufen. Wenn uns zu langweilig ist, dann können wir natürlich neue Spielreize geben. Aber der wichtigste Punkt beim Spielen ist, wirklich da zu sein. Also nicht nur körperlich anwesend, sondern auch geistig. Also wenn man mit Kindern spielt, dann bitte nicht an die Arbeit oder den Einkauf denken und auch nicht aufs Handy gucken oder was auch immer. Und möglichst den Reizen oder den Spielanregungen des Kindes folgen. Also möglichst wenig selber reingeben, sondern gucken, was möchte das Kind, was spielt das Kind und das sozusagen nachmachen. Oder wenn es tatsächlich Anweisungen gibt, dann auch diese Anweisungen folgen.
Es gibt übrigens noch etwas, das unglaublich bindungsfördernd ist, nämlich das Trösten.
Oh ja.
Warum wir unsere Kinder immer trösten sollten, darüber haben wir in unserem Blog einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Als Bindungsperson Nummer 2 ist es wichtig, dass wir unserem Kind Gelegenheit geben sollten, darüber zu trauern, dass Nummer 1 gerade nicht da ist. Also wir sollten es in diesem Prozess unbedingt aktiv durch unser Trösten unterstützen.
Oh ja, dazu kann ich kurz was erzählen aus der Zeit, als meine Tochter noch klein war, für die, die ich Nummer zwei bin. Also meine Tochter ist jeden Morgen aufgewacht und war wirklich untröstlich, dass ihre Nummer eins nicht da ist. Also die Mami musste einfach zur Arbeit und verließ um 6 Uhr das Haus. Und meine Tochter, die war beim Aufwachen ja nicht alleine. Also ich war da, ihre Schwester war da, ihr Bruder war da und sie liebte uns wirklich auch alle. Aber sie musste trotzdem jeden Morgen weinen, wirklich jeden verdammten Morgen. Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich dachte, okay, warum nimmt sie uns denn nicht an? Warum muss sie denn weinen, wo doch der Rest ihrer Familie da ist? Ne? Ja. Dann habe ich also erstmal versucht, ihr das zu erklären. Also ich habe also rational sozusagen gesagt, ja, die Mami muss eben arbeiten, damit wir genügend Geld haben, um hier zu wohnen und das Essen und die Kleidung und so weiter. Und es hat überhaupt nicht geholfen. Also sie hat einfach weiter geweint. Dann habe ich also versucht zu argumentieren, dass Mami ja sie dafür am Nachmittag vom Kindergarten abholen würde. Das war ihr egal. Sie hat weiter geweint. Ich wurde dann tatsächlich wütend und habe gesagt, aber ich bin doch da. Ich habe dich doch lieb. Ne? Das hat aber auch nicht geholfen. Ja. Hat einfach weiter geweint. Dann habe ich versucht, das zu ignorieren, das Weinen. Das hat das richtig, richtig schlimm gemacht. Das also kann ich niemandem empfehlen. Ignorieren ist scheiße. Also sie hat dann richtig krass geweint. Und das alles habe ich eben über einen Zeitraum von ein paar Wochen ausprobiert und nichts hat geholfen, bis ich dann endlich ja, auf die Idee gekommen bin, sie in ihrer Trauer zu unterstützen und zu verbalisieren, was sie gerade gefühlt hat. Also ich habe das ja damals schon regelmäßig gemacht, wenn die Kinder wütend waren, ja, dieses Verbalisieren, aber das dieses Nummer-eins-Herzschmerz, da war ich selbst emotional zu betroffen, also sprich eifersüchtig, dass ich lange nicht auf die Idee gekommen bin, diese Begleitung auch an dieser Stelle zu tun. Also ich habe dann die Tränen meiner Tochter nicht persönlich genommen, sondern habe begonnen, nicht mehr gegen ihre Trauer zu kämpfen, sondern diese anzunehmen und zu begleiten. Also ich habe dann neben ihr gesessen und habe halt übersetzt mit wirklich mitfühlender Stimme. Boah, du bist so traurig, du wünschst dir, dass Mami jetzt hier wäre, du wünschst dir, dass Mami dich jetzt in den Arm nehmen könnte. Du willst Mami soll hier sein und nicht zur Arbeit gehen. Du wünschst dir, dass Wochenende ist und Mami bei uns sein könnte. Das hat nicht sofort funktioniert, aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass sie dann nach einer Weile eben ruhiger wurde und ich sie dann nicht mehr verheult irgendwie im Kindergarten abgeben musste. Und das hat mich ermutigt, so einfach weiterzumachen. Und ich habe bemerkt, dass diese Trauer begleiten, dass es das besser gemacht hat. Also mit jedem Morgen, an dem ich sie getröstet habe und gezeigt habe, dass ich ihren Schmerz verstehen kann und nicht beleidigt darüber bin, dass ich ihr in diesem Moment nicht genug war, mit jedem Morgen wurde es dann besser. Also sie hat kürzer geweint, dann hat sie nicht mehr jeden Morgen geweint und manchmal, also nach einer Zeit ist sie dann tatsächlich sogar lachend aufgewacht. Also das war für mich so ein ganz großer Prozess. Also ich habe das verstanden, sie hat mich lieb, ja. Ich bin aber an zweiter Stelle, also ich bin das Schmerzmittel, was nach einer halben Stunde erst wirkt. Aber hey, ich wirke.
Ja, und das kann ja durchaus auch Vorteile haben, wenn man nicht die Bindungsperson Nummer eins ist. Mhm. Also vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr seid mit euren Kindern oder eurem Kind allein zu Hause und ihr spielt harmonisch, fröhlich und ruhig. Und sobald die Nummer eins nach Hause kommt, ändert sich urplötzlich die Stimmung. Also die Kinder werden weinerlich, quengeln viel oder brechen sofort in einem Wutanfall zusammen. Also kaum hat Nummer eins einen Schritt in euer Heim getan, schon wird sie von den Kindern fordernd überfallen und ja, wir zucken dann mit den Schultern und sagen, die waren den ganzen Tag ganz toll drauf, ich weiß gar nicht, was jetzt los ist. Also Nummer eins zu sein hat nicht nur Vorteile, denn dann ist man zwar der emotionale Hafen seines Kindes, aber man muss es eben auch aushalten, dass sie in unserem Beisein all ihre angestauten Gefühle rauslassen, wenn der innere Stress zu groß ist. Und innerer Stress, der bildet sich auch dann, wenn unser Kind in der Zeit, in der Nummer eins nicht da ist, von Nummer zwei oder drei betreut wird. Das bedeutet nicht, dass das schlechter Stress ist. Ist es nicht. Es bedeutet, dass unser Kind in dieser Zeit nicht völlig es selbst ist, sondern in gewisser Weise funktioniert.
Genau, also im Kindergarten zum Beispiel, wenn es dort die Regeln der Gruppe befolgt, dann funktioniert es ja auch. Mhm. So, und wenn es dann am Ende eines Kindergartentages von Nummer eins abgeholt wird, dann bricht aus dem Kind meist schon in der Garderobe alles heraus, was es bis dahin unbewusst unterdrückt hat. Und dieses Herausbrechen ist auch wirklich gut und wichtig, aber es ist natürlich für Nummer eins extrem anstrengend. Also manche Mutter hat sich schon gefragt, ob ihr Kind sie nicht leiden kann, weil es in ihrem Beisein eben oft so unausstehlich und nörgelig ist.
Und als Nummer zwei wird einem ein solch großer Zusammenbruch in den meisten Fällen erspart bleiben. Klar, es kann trotzdem sein, dass dein Kind zickig wird oder einen Wutanfall bekommt. In der Regel ist das Abholen doch durch andere Personen, die tiefer in der Bindungspyramide stehen, sehr viel entspannter.
Genau, also in unserem Fall war es sogar so, dass meine Tochter ihren Kindertanzkurs kündigen wollte, weil sie sich auf dem Weg dahin nach der Kita immer mit der Mami, also mit Nummer eins, sich so doll gestritten hat. Und nachdem wir herausgefunden hat, dass sie zwar eigentlich weiterhin tanzen wollte, sich aber nicht mehr streiten wollte, habe ich dann an diesem Tag das Abholen auch das Hinbringen übernommen. Und das klappte wirklich wunderbar. Also meine Tochter hüpfte dann in der Kita auf meinen Arm und erzählte mir auf dem Weg kichernd von ihrem Tag, la-di-da, la-di-da, ja, hat sich fröhlich ihre Tanzsachen angezogen und zwar komplett harmonisch, ja. Wir hatten dann exklusive Mutter-Tochter-Zeit, die unserer Bindung dann auch noch förderlich war und es war eine eindeutige Win-Win-Situation, weil nämlich sie dann beim Tanzen ihren Stress abgebaut hat, den Stress vom Kita-Tag. Und wenn sie dann die Mami nach dem Tanzen zu Hause wieder gesehen hat, dann hatte das Kind diesen Stress schon abgebaut und war dann auch zu Hause total entspannt und konnte dann zu Hause entspannt eben Mami in die Arme fallen. Also es war Win-Win-Win für uns alle.
Okay, dann lass uns mal zum Ende dieser Folge das Wichtigste noch einmal kurz zusammenfassen. Dass ein Kind deine Partnerin oder deinen Partner bevorzugt, ist keine bewusste Ablehnung, sondern das ist von der Natur so vorgesehen und im Grunde eine Überlebensstrategie, für die dein Kind aber auch gar nichts kann. Es folgt wirklich einzig und allein seinem Instinkt und möchte möglichst 24 Stunden nah bei der feinfühligsten Person in seiner Umgebung sein. Und damit sichert es seine Versorgung.
Genau. Das bedeutet aber nicht, dass die Nummer eins das Kind niemals aus den Händen geben sollte. Denn es ist wichtig, dass sich auch Bindungen zu anderen feinfühligen Personen aufbauen. Und ein wenig Protest bei der Übergabe von Baby oder Kleinkind an Nummer zwei oder drei oder vier ist normal und sollte auch kein Grund sein, das Kind sofort wieder zurück an Nummer eins zu geben. Das gilt ausdrücklich nicht, wenn das Baby aus Leibeskräften schreit. Dann sollte es tatsächlich zu Nummer eins gegeben werden, wenn es das gerade geht. Wenn es nicht geht, dann wird es sich beruhigen.
Wenn das Kind aber gerade gut gelaunt ist, dann können Bindungspersonen Nummer zwei oder drei oder vier oder fünf sich mit ihm beschäftigen. Und gerade ritualisierte Abläufe helfen dabei. Also man kann zum Beispiel das Kind immer wickeln oder mit ihm das Abendprogramm, also waschen, Zähne putzen, Windel wechseln durchführen. Wenn man besonders gut spielen oder vorlesen kann, dann sollte man das, soweit möglich, dann zu seiner eigenen exklusiven Aufgabe machen. Und so schlägt man nämlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Man entlastet zum einen die Nummer eins, denn das ist tatsächlich so, dass es natürlich auch schlaucht ungemein, wenn man ein Kind am Rockzipfel hängen hat. Und man hat echte bindungsfördernde Zeit mit seinem geliebten Nachwuchs. Je mehr man sich einbringt und je älter das Kind wird, desto wichtiger wird auch die Rolle der Nummer zwei werden. Das klappt aber nur, wenn man sich eben nicht verletzt zurückzieht, weil man denkt, das Kind mag mich nicht. Es liebt dich. Wirklich. Wir hoffen, dass ihr aus der heutigen Folge viel mitnehmen konntet und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Schaut gerne mal in die Shownotes und in unseren Blog. Dort verlinken wir den wirklich sehr lesenswerten Artikel zum Trösten und auch unser tolles Kinderbuch Alex abgeholt, mit dem ihr die vorhin von Katja beschriebene, manchmal sehr explosive Situation beim Abholen in der familienergänzenden Betreuung begleiten könnt. Ein Exemplar dieses Buches verlosen wir einfach mal auf Instagram, Katja, ne? Parallel zum Erscheinen dieser Podcast-Folge. Alternativ könnt ihr natürlich wieder mitmachen mit einer Mail mit dem Betreff Alex abgeholt an wunschkindblog@gmail.com. Ja, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dahin sagen wir tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.